Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema beschäftigen, ist das Eheglück mehr als ein Traum oder nur ein Traum? Und ich lese zu Beginn zwei Verse, zuerst aus Epheser 5 einen Vers und einen aus Titus 2. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und dann aus Titus 2. Vers 4. Damit sie, die alten Frauen, die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben. So viel am Anfang aus Gottes Wort. Wir wollen wie gestern auch im Laufe des Abends dann einige weitere Stellen lesen. Wir wollen uns heute mit der Ehe beschäftigen und ich werde nicht am Anfang, sondern nachher, wie es mir erscheint, wo es besser passt, dann auch noch das nachtragen, wozu wir gestern nicht gekommen sind, nämlich die Frage, was mache ich eigentlich als junger Mensch, wenn ich vor der Entscheidung stehe, einen Ehepartner zu suchen, zu finden? Nach welchen Kriterien, nach welchen Gedanken gehe ich dabei vor? Aber das scheint mir sinnvoller später zu sein, ich werde das dann noch einfügen. Zunächst einmal die Ehe. Was macht eine Ehe aus? Doch wohl, wir haben das in diesen beiden Versen gelesen, die Liebe von Mann zu seiner Frau, die Liebe von der Frau zu ihrem Mann. Liebe ist ein abstrakter Begriff, aber Liebe kann und darf natürlich nicht abstrakt bleiben, sondern muss sich irgendwie konkret äußern. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich Liebe? Wir haben unseren Ehepartner geheiratet, wie wir gesagt haben, aus Liebe. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorgestellt hast. Ich weiß auch nicht, was du dir heute darunter vorstellst, unter Liebe, was das ist. Ich möchte gerne drei Beschreibungen oder Definitionen, wie du das nehmen möchtest, einmal vorstellen. Das erste ist, Liebe heißt dienen. Dienen. Die Liebe ist ein Dienst. Und das heißt, von dem Augenblick der Eheschließung, bis der Herr kommt oder Gott auf einem anderen Weg den einen oder den anderen Ehepartner zu sich holt, bis zu diesem Augenblick bleibt das ein Dienst. Zunächst mal für uns als Männer. Natürlich ist wahr, dass wir das Haupt der Frau sind, unserer Frau. Aber das heißt nicht, dass wir über unsere Frau herrschen sollen. Das, was in 1. Mose 3 als Folge des Sündenfalls genannt wird, heißt nicht, so soll er sein, sondern so würde es sein. Nein, Liebe bedeutet, dass ich, dass du deiner Frau dienst. Hast du dein Eheleben schon einmal so gesehen? Als einen Dienst an deiner Frau? Oder verstehst du das Eheleben als etwas, wo du das Sagen hast und wo deine Frau dir folgen soll? Lieben ist eine Tätigkeit. Und das ist eine Tätigkeit des Dienstes. Und das gilt umgekehrt auch für euch als Frauen. Ihr liebt eure Ehemänner, und in diesem Sinn dient ihr ihnen. Ein wunderbarer Dienst. Das ist ja nicht irgendwie etwas Knechtschaftliches, sondern es ist etwas, was wir von Herzen tun wollen. Wenn man einmal daran denkt, dass Jakob, wir haben das kurz gestreift gestern, dass Jakob 7 Jahre lang gedient hat, in dem Fall nicht seiner Frau, aber im Blick auf seine Frau. Das zeugt etwas von der Liebe, die er hatte für Rahel. Und wir lieben doch auch unsere Frauen. Ihr liebt eure Ehemänner. Und dann dient man von Herzen. Dann wartet man nicht darauf, dass der Ehepartner kommt und fragt und mich bedient, sondern dann diene und bediene ich meinen Ehepartner. Das gilt zum Beispiel für uns als Männer auch, was den Haushalt betrifft. Früher war es ja nun so üblich, warum auch immer, dass das total allein die Aufgabe der Frauen war. Aber wenn man einmal versteht, dass Liebe dienen heißt, und ich bin zu Hause, dann ist doch selbstverständlich, dass ich mit anfasse, dass ich mithelfe, dass ich meiner Frau diene. Wir wollen diese Beschreibungen jeweils prüfen anhand von dem, was wir zum Beispiel über die Liebe Gottes finden. Gott ist Liebe, und wie hat sich diese Liebe ausgedrückt? Dass er seinen Sohn gesandt hat. Dass Gott Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Was ist das im Höchsten? Dienst. Dienst an uns, oder nicht? Seht ihr, Gott hat auch nicht anders gehandelt. Gott, der Allmächtige ist, der das Haupt, 1. Korinther 11, von allem ist. Wie hat er seine Liebe ausgedrückt? Dadurch, dass er dient. Und dann fällt uns das so schwer, unserem Ehepartner, von dem wir sagen, wir lieben ihn, zu dienen. Ich möchte eine zweite Beschreibung von Liebe gerne geben. Liebe ist kein, hat mal ein amerikanischer Liederdichter gesagt oder gesungen, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Willensentscheidung. Seht ihr, verliebt zu sein, das ist ein Gefühl. Und das kann man sogar biochemisch beschreiben, hormonell. Aber Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Willensentscheidung. Liebe hängt nicht davon ab, ob ich etwas Schönes fühle oder nicht, sondern Liebe ist eine Entscheidung, sagen wir, der Frau zu dienen. Siehst du, hier mal ein Beispiel aus dem Familienleben. Wenn Gott uns Kinder geschenkt hat und sagen wir in der Nacht schreien diese. Da sagt mein Gefühl, mir als Mann schlafen stellen. Bloß nicht irgendwie zeigen, dass ich was gehört habe. Aber meine Willensentscheidung zeigt, warum soll eigentlich meine Frau laufen? Bin ich nicht genauso verantwortlich? Kann ich ihr das nicht abnehmen, wo sie den ganzen Tag oft mit den Kindern und mit schreienden und plärrenden Kindern zu tun hat? Liebe ist eine Willensentscheidung. Und deshalb hängt sie eben nicht ab von deiner Gemütsverfassung und von meiner, sondern sie hängt davon ab, ob ich den Willen, den ich ausgedrückt habe, indem ich meinen Ehepartner, wir als Männer, die Frauen, unsere Ehefrau, ihr als Frauen, euren Ehemann geheiratet habt. Und dann ist diese Willensentscheidung euch ganz, oder dass wir uns ganz dem Ehepartner aussetzen. Dass wir eben kein Auge mehr, kein Gefühl, kein Sinnen mehr auf irgendjemand anders haben, als nur auf unseren Ehepartner. Eine Willensentscheidung, wir haben gestern über Herzensentschluss gesprochen, heißt nicht nur das Wollen, sondern auch schließt es ein, das Tun. Und das kannst du auf alle möglichen Bereiche deines Ehe- und Familienlebens übertragen. Ich möchte eine dritte Beschreibung nennen. Liebe, hat jemand einmal gesagt, ist die wahren Bedürfnisse dessen, den wir lieben, zu erkennen suchen und zu stillen suchen, zu beantworten suchen. Wenn es uns als Männer betrifft, die Bedürfnisse unserer Frau, die wahren Bedürfnisse, zu erkennen suchen und darauf eine Antwort zu geben suchen. Und umgekehrt gilt das für euch als Frauen ebenso. Ist das nicht das, was Gott getan hat mit uns? Er musste unsere Bedürfnisse nicht zu erkennen suchen, er kannte sie von Anfang an. Unser Bedürfnis war, dass wir Rettung brauchten. Und darauf hat Gott eine Antwort gegeben, indem er Mensch geworden ist. Liebe ist diese Bedürfnisse. Eben nicht deine eigenen Bedürfnisse, das sind wir, gerade wir Männer. Ja? Wir haben Bedürfnisse, ohne Zweifel. Und dann diese Bedürfnisse zu sehen und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie gestillt werden. So stellen wir uns Liebe vor. Aber Liebe ist genau das Gegenteil. Liebe ist nicht, auf meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, sondern die Bedürfnisse meines Ehepartners zu sehen und diese zu stillen suchen. Ich werde später noch einmal gerade auf diesen letzten Punkt zurückkommen. Ich glaube, dass dieses Verständnis uns hilft, eine Ehe nicht als eine Gemeinschaft von zwei Menschen zu verstehen, wobei jeder maximal an sich selbst denkt, wie wir das gerne tun. Reden wir nicht gerne davon, ich habe aber das Recht. Vielleicht hast du sogar ein Recht. Aber Liebe ist nicht auf sein Recht zu bestehen. Was hat denn der Jesus getan? Wie heißt das in den beiden Gleichnissen in Matthäus 13? Er hat alles verkauft, was er hatte. Er hat alles aufgegeben aus Liebe zu seiner Versammlung. Aus Liebe zu mir und dir persönlich. Er hat nicht seine Bedürfnisse, seine Rechte gesucht. Er hatte welche. Er hatte mehr Rechte als jeder andere Mensch. Auch der Jesus hatte Bedürfnisse. Aber die hat er nicht zu beantworten gesucht. Für sich selbst eine Antwort. Nein, was sein Weg war, war die Bedürfnisse von uns Menschen zu stillen. Wenn wir das einmal vor Augen haben, wenn es um die Ehe geht, um unsere, um meine Ehe, dann ist schon viel gewonnen. Wenn ich jetzt einiges heute über die Ehe sage und dann morgen auch noch über die Familie, dann möchte ich gerne zwei grundsätzliche Gedanken noch vorwegstellen. Das erste ist, das, was ich sage, heißt bei weitem nicht, dass ich das alles verwirkliche. Ja, also niemand möge denken, dass ich das alles aus Erfahrung, aus praktischer Erfahrung sage. Leider sind wir alle oft mangelhaft, auch im Verwirklichen dessen, was wir an sich verstehen aus Gottes Wort. Zweitens neigen wir alle dazu, wenn es um die Ehe geht, an den anderen zu denken. Ja, wir haben immer ganz spitze Ohren, was der andere ändern könnte oder sollte. Und wir haben sehr stumpfe Ohren, um nicht zu sagen taube Ohren, im Blick auf das, was wir selbst an unserem Eheleben ändern können, was ich verändern könnte zum Wohl für meine Ehe, für meine Ehefrau. Deshalb wollen wir gerade auf das hören, was uns selbst betrifft. Und das, was den anderen betrifft, da mag er ja zuhören. Nun, wie hatte Gott den Menschen geschaffen? 1. Mose 1, Vers 27 möchte ich gerne lesen. Da finden wir, wie Gott von Anfang an vorgesehen hat, wie eine Ehe aussehen soll. Wir lesen 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Gott hat den Menschen unterschiedlich geschaffen. Und wenn wir das schon mal verstehen könnten, Mann und Frau, Kapitel 2, Vers 24, sie hat er dann in der Ehe zusammengestellt. Ein Mann wird seinen Vater, seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Ist ja auch interessant, dieser Vers 24. Es gab noch keinen Vater und es gab noch keine Mutter, und doch stellt Gott diesen Grundsatz von Anfang an auf. Das nicht nur, was Adam und Eva betrifft, Mann und Frau, sondern von da an jeder der dann nämlich Vater und Mutter haben würde. Und dann sollten Mann und Frau sollten heiraten. Und sie sind eben unterschiedlich. Das ist vielleicht eines der größten Herausforderungen, die man immer wieder bei Eheproblemen feststellt, dass man nicht in der Lage ist, wir als Männer zu verstehen, dass unsere Frauen anders sind als wir Männer. Nicht nur körperlich, das auch. Aber auch in ihrem ganzen, in ihrer Beschaffenheit, seelisch, geistig und auch geistlich. Und umgekehrt für euch als Frauen, dass wir Männer anders beschaffen sind als ihr und eben auch nicht nur körperlich. Und wenn man da versucht, aufeinander einzugehen, die Bedürfnisse des anderen zu sehen, dem anderen zu dienen. Siehst du, dann versuchst du dem anderen nicht zu dienen, indem du deinen Eigenschaften dienst, indem du meinst, die hätte der andere. So sind wir ja geneigt. Wir meinen, so wie wir, auch der andere, also muss ihm das Freude bereiten, was mir Freude bereitet. Nee, eben oftmals gar nicht, sondern anders. Und dazu muss man sich versuchen, einmal hineinzuversetzen in den oder die Gegenüber, in den Ehepartner. Vielleicht muss man da auch mal etwas lesen. Vor allen Dingen muss man miteinander reden. Nur durch das Miteinander reden, die Gemeinschaft, den Austausch, werden wir überhaupt in der Lage sein, zu verstehen, dass der andere eben anders ist. Gott hat das so gewollt. Er wollte Mann und Frau in der Ehe. Wir haben das hier in Kapitel 2, Vers 24 gesehen. Er möchte also, dass Mann und Frau in einer Ehe zusammenleben. Das wird ganz deutlich, wenn ihr aus 1. Korinther 7 einen Vers lest, der vielleicht besonders für uns Männer eigentlich beschämend ist, wenn man ihn ein wenig überdenkt. Da geht es um Unverheiratete und Witwen, Vers 8, und dann heißt es in Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein, und gemeint ist, und dann zu sündigen. Indem man eben, weil man die Kraft seiner Sexualität nicht im Griff hat, dann dazu kommt, eben sie außerhalb der Ehe auszuleben. Nein, Gott möchte, dass das intime Zusammensein von Mann und Frau in der Ehe stattfindet und sonst nirgendwo. Gott zeigt uns also in seinem Wort ganz klar, dass das, was in unserer Gesellschaft heute üblich ist, und wir wissen tatsächlich nicht, ob es in 20, in 50 Jahren noch so etwas wie ein Standesamt geben wird. Heute wird alles gleichgestellt, steuerlich zum Beispiel, und auch rechtlich wird das immer mehr zusammenrücken, ob jemand standesamtlich verheiratet ist oder auf andere Weise eben einfach zusammenlebt. Und wer weiß, wie das mit einem Standesamt irgendwann sein wird. Und doch, damals gab es auch kein Standesamt. Gott wollte, dass Mann und Frau verheiratet sind. Und wir sehen im Alten Testament immer wieder, Rahel ist so ein Beispiel, also Jakob, Rahel, Lea sind so ein Beispiel, Boas und Ruth sind ein zweites Beispiel, und so könnte man fortfahren, dass immer mit der Eheschließung ein öffentlicher Akt verbunden ist. Damit beginnt die Ehe. Nicht von ungefähr finden wir im Johannesevangelium in Kapitel 2, dass der Herr Jesus dort von einer Hochzeit spricht. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Der Jesus spricht nicht von ungefähr davon, dass es dort eine Hochzeit gab, weil er deutlich machen möchte, mit einer Hochzeit, Feier, wie auch immer sie gestaltet sein mag, mit einem öffentlichen Akt, damit beginnt eine Ehe. Das war damals so, das ist heute so und das wird immer in den Augen Gottes so bleiben. Und es sollen Mann und Frau heiraten und nicht Mann und Mann, Frau und Frau. Davon spricht das Gesetz schon, 3. Mose 18, lesen wir Da wird das noch nicht mal auf eine Eheschließung bezogen. Da war eigentlich gar kein Gedanke dran, wie das heute in unserer Gesellschaft üblich ist. Sondern da heißt es schlicht in 3. Mose 18, Vers 22, bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel. Da wird auch weiter gesagt, ebenso nicht bei einem Tier. Ja? Auch das gibt es ja heute in abartiger Weise. Nein, Gott hat die Ehe für Mann und Frau vorgesehen. Nicht für Mann und Mann, nicht für Frau und Frau. Wenn man einmal Römer 1 sieht und liest, da wird man feststellen, dass das, dessen sich der Mensch heute rühmt, der Freiheit. Wer soll uns einengen? Warum soll Mann und Frau zusammen sein? Das kann doch Mann und Mann, Frau und Frau oder ich weiß nicht, was man sich alles noch vorstellen mag für die Zukunft. Und was sagt der Apostel Paulus, was sagt der Geist Gottes dazu? Er sagt, dass die Art, das überhaupt gut zu finden, danach zu leben, ein Gericht Gottes ist. Also es steht nicht nur, dass es böse ist in den Augen Gottes, sondern dass es regelrecht ein Gericht Gottes ist darüber, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat und Götzen sich geöffnet hat. Dass er Gott nicht mehr als Schöpfer anerkennt, wie genau das heute der Fall ist. Ja? Keiner akzeptiert mehr oder viele akzeptieren nicht mehr Gott als Schöpfer. Und dann wenden sie sich damit anderen Göttern zu, weil sie Gott nicht mehr als Gott anerkennen. Und dann ist das Gericht Gottes, dass sie nicht mehr in dem natürlichen Bereich, wie Gott ihn gegeben hat, bleiben, sondern dann Mann und Mann, Frau und Frau miteinander Schande treiben. Und der Mensch rühmt sich dessen, was Gott als Gericht über den Menschen bringt. Das ist übrigens ganz ähnlich, was die Frage der Bekleidung betrifft. Nacktheit ist die Folge des Gerichtes Gottes, des Fluches als Folge des Sündenfalls. Und Gott in seiner Gnade hat den Menschen bekleidet. Und der Mensch heute zieht sich wieder aus, regelmäßig. Das ist das, was der Mensch meint, das sei seine Freiheit, sich möglichst wenig zu bekleiden, wenn überhaupt, manchmal. Und dabei ist genau das das Gericht Gottes. Und dessen rühmt sich der Mensch. Und er merkt gar nicht, wie abartig und geradezu pervers das ist. Nein, Gott möchte, dass Mann und Frau heiraten. Wir haben gesehen, der Beginn dieser Ehe oder ja, dieses Zusammenseins ist die Ehe. Das heißt auch, dass die Ehe, lasst mich das mal sehr platt ausdrücken, dass die Ehe nicht im Bett geschlossen wird. Nein, dadurch, dass ein Mensch mit einem anderen intim zusammen war, dadurch ist keine Ehe geschlossen. In Gottes Augen nicht. Sondern dadurch, dass ein Mann sich einer Frau verspricht und umgekehrt, dass sie heiraten, das ist der Beginn der Ehe. 1. Korinther 6 macht einen deutlichen Unterschied zwischen einem außerehelichen Zusammensein von einem Mann und einer Frau und es spricht an keiner Stelle davon, dass das eine Ehe ist. Nein, das ist Sünde in den Augen Gottes. Wenn wir nun heiraten, da habe ich gestern schon gesagt, haben wir nicht nur jetzt einen Ehepartner, den wir für unsere Zwecke irgendwie einsetzen könnten, wir als Männer vielleicht, weil wir sagen, wir sind Haupt, und das ist ja auch so nach Gottes Gedanken, sondern Gott sagt, dass damit Pflichten verbunden sind. Das dürfen wir nicht vergessen. 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus, in Vers 3, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Es gibt also gegenseitige Pflichten in der Ehe, die mit jedem Bereich des Lebens und auch des Menschen, des Mannes und der Frau zu tun haben. Pflichten, die wirklich eine Schuldigkeit sind von uns als Männer, unseren Ehefrauen gegenüber und von euch als Ehefrauen euren Ehemännern gegenüber. Ich erinnere nochmal an die Bedürfnisse des anderen und es ist unsere Pflicht, diesen Bedürfnissen, den wahren Bedürfnissen zu entsprechen. Aber es wäre natürlich traurig, wenn wir das nur als eine Pflicht ansehen würden. Und deshalb kehre ich zurück zu Epheser 5, wo wir jedenfalls in Bezug auf uns Männer sehen, dass das weit mehr sein sollte als nur eine Pflichterfüllung. Und da möchte ich jetzt einen etwas längeren Abschnitt lesen, ab Vers 22. Epheser 5, ab Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Wir haben hier zwei Abschnitte, die uns jeweils göttliche Gedanken über euch als Frauen, Ehefrauen und über uns als Ehemänner vorstellen. Und Gott fängt hier bei der untergeordneten Position an. Und das wollen wir auch tun. Ihr Frauen. Das betrifft nun euch. Und vielleicht empfindet ihr das als eine gewisse Einschränkung. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Das ist eine Einschränkung, keine Frage. Aber wenn Gott Einschränkungen gibt, dann immer zum Segen. Und wenn wir als Menschen versuchen, diesen Einschränkungen aus dem Weg zu gehen, sie zu überwinden, dann ist das nur zu unserem Schaden. Deshalb, das gilt in den Bereichen, die uns als Männer betreffen, genauso wie jetzt in diesem Bereich, der euch als Frauen betrifft. Deshalb ist es zu eurem Segen, wenn ihr euch nicht richtet nach den Vorstellungen dieser Welt. Ja, das, wir würden nicht nur ausgelacht, wir werden gehasst, wir werden ja geradezu verfolgt, wenn wir so eine Vorstellung heute noch öffentlich propagieren. Aber Gott sagt das so. Und wenn Gott das sagt, er weiß es besser als wir alle zusammen. Deshalb ist es gut, in diesem Fall, wenn ihr euch danach richtet. Ordnet euch euren eigenen Männern unter. Es ist oft gesagt worden, und ich wiederhole das nur, die Stellung der Unterordnung bedeutet keine untergeordnete Wertigkeit. Eine Frau ist genauso viel wert wie ein Mann ist genauso viel wert wie eine Frau. Und was für eine Wertschätzung der Herr Jesus Frauen entgegengebracht hat, findet ihr in den Evangelien. Wo gerade Schwestern, wo gerade gläubige Frauen einen ganz besonderen Platz bekommen haben, was ihren Dienst betrifft, was ihre Liebe zu dem Herrn Jesus betrifft, was ihre Einsicht betrifft, eigentlich in jeder Hinsicht. Es geht also nicht um Wertigkeit. Aber es geht darum, dass Gott für die Frau einen Platz der Unterordnung gegeben hat. Unterordnung heißt nicht unwichtig. Man hat das verglichen, wer so ein bisschen Freude an Musik hat, der kennt zum Beispiel aus der barocken Zeit so Doppelkonzerte, also Konzerte für zwei Violinen zum Beispiel. Da gibt es eine erste Violine und eine zweite. Und so ist das hier auch. In der Ehe gibt es eine erste Violine und eine zweite. Das Stück würde überhaupt nicht schön sein, wenn es nur die erste oder nur die zweite gäbe. Nur dadurch, dass sie zusammenspielen, bitte mit dem Orchester dann, gibt das einen wunderbaren, einen schönen Klang. Und so ist das in der Ehe auch. Gott hat in der Ehe zwei Menschen zusammengestellt, bei denen er dem einen einen übergeordneten und dem anderen einen untergeordneten Platz gegeben hat. Und dieser untergeordnete Platz ist der eure, von euch als Frauen. Es ist eben kein unwichtiger, aber es bedeutet eben doch, dass der Mann das Haupt ist und bleibt. Und zwar unabhängig davon, wie geistlich der Mann ist, wie intelligent der Mann ist, wie redegewandt der Mann ist. Gottes Platz für euch als Frauen ist, euch bewusst euren Männern unterzuordnen. Wenn ich das euch vermitteln könnte, dass das zum Segen ist, für euch, für die Ehe und für die ganze Familie, wenn Gott Kinder schenkt. Wenn du dich als Frau deinem Mann nicht unterordnest, glaubst du, dass du Autorität deinen Kindern gegenüber hast, die dir gehorsam sein sollen? Bitte, hier sind Kinder. Keiner von euch hat das Recht, auf die Eltern zu zeigen, ihr seid hier untreu. Denn eure Eltern sind Autorität in eurem Leben, nicht weil sie treu sind oder geistlich sind, sondern weil sie eure Eltern sind. Deshalb sind sie Autorität. Deshalb müsst ihr gehorsam sein. Aber wir brauchen uns ja nicht zu wundern, wenn wir untreu sind, dass unsere Kinder uns das nachmachen, oder? Und wenn ihr als Frauen den Platz der Unterordnung von Gott bekommen habt, dann habt ihr dann Autorität euren Kindern gegenüber, wenn ihr diesen Platz einnehmt. Nochmal, der Mann ist nicht deshalb Haupt über euch, weil er geistlicher wäre als ihr. Wir als Männer sind eben leider oft gar nicht geistlicher als unsere Ehefrauen. Sondern wir sind deshalb Haupt, weil wir der Mann, der Ehemann sind. Deshalb hat Gott uns diesen Platz gegeben. Und deshalb ordnet ihr euch unter, weil Gott das im Blick auf euch, eurem Ehemann gegenüber, so angeordnet hat. Was heißt das eigentlich praktisch? Das heißt praktisch, dass der Mann die letzte Entscheidung hat. Das heißt sicherlich nicht, dass wenn du als Frau einen anderen Gedanken hast als dein Mann, eine andere Auffassung, dass du einfach den Mund hältst. Das wäre völlig falsch verstanden, was es heißt, untergeordnet zu sein. Ich kann euch nur geradezu empfehlen, in der rechten Art und Weise, in dem richtigen Ton natürlich und so weiter, aber eure Gedanken vorzubringen. Wie hätte Gott Abraham sagen können, hör auf das, was deine Frau sagt, wenn sie ihre Stimme nicht erhoben hätte? Ihr sollt das artikulieren, ihr sollt das sagen, was euch beschäftigt. Ihr sollt das sagen, wo ihr den Eindruck habt, dass wir als Ehemänner vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben in Bezug auf die Kinder oder in Bezug auf was auch immer das sein mag. Sagt das. Und wir als Männer tun gut daran, mal ganz ordentlich zuzuhören, was unsere Frauen uns zu sagen haben. Denn nicht deshalb, weil sie den Platz der Unterordnung einnehmen, haben sie die falsche Meinung, wenn sie anders ist. Im Gegenteil. Gerade aus einem Platz der Unterordnung kann man vielleicht leichter einen klaren Blick haben auf eine bestimmte Situation. Und gerade wenn es um Kindererziehung geht, dann kann es sehr leicht der Fall sein, wir kommen gerade nach Hause von unserer Arbeit, haben überhaupt keinen Überblick, sehen natürlich das Tohuwabohu, was da ist vielleicht, und greifen sofort ein, ohne wirklich einen Überblick zu haben. Und wenn dann unsere Frau uns sagt, Moment mal, am besten natürlich nicht vor den Kindern, aber uns deutlich macht, so ist die Situation gar nicht einzuschätzen, dann ist es gut, wenn wir als Männer mal einen Schritt zurückgehen. Am besten hätten wir den ersten Schritt gar nicht getan, ohne unsere Frau. Das ist auch wahr. Ich will damit nur sagen, Unterordnung heißt nicht zu schweigen. Es heißt auch nicht nur einmal das zu sagen. Wenn es eine wichtige Sache ist, dann kannst du das auch ein zweites Mal tun. Aber wenn dein Mann dann die Entscheidung trifft, die er trifft, dann meutere nicht dagegen. Selbst wenn du vielleicht sogar mit Recht den Gedanken hast, das ist ein verkehrter Schritt. Sondern dann kannst du das dem Herrn überlassen. Und wir als Männer haben dann die Verantwortung. Wenn unsere Frauen uns vorgestellt haben, es wäre besser so, und wir hören nicht auf sie, dann liegt die ganze Verantwortung bei uns. Wenn wir nach dem Gedanken unserer Frau anders handeln, bleibt immer noch die Verantwortung bei uns. Ja? Wir können dann nie sagen, ja, du hast das ja gesagt. Das ist 1. Mose 3. So haben Eva und Adam genau gehandelt. Ja? Ich schon mal gar nicht. Nein, wir haben immer die Verantwortung als Männer. Aber es ist wohl gut, dass wir überdenken, was unsere Frauen uns sagen. Es ist auch gut, dass wir nicht meinen, wir könnten in jedem Lebensbereich die Dinge besser beurteilen als unsere Frauen. Ich habe eingangs gesagt, dass Gott Frauen anders geschaffen hat als Männer. Das bedeutet auch andere Aufgaben als die Aufgaben der Männer. Und das zeigt natürlich auch, dass in dem Aufgabenbereich der Frau, Titus 2 spricht davon, die Frau in aller Regel auch mehr Einsicht hat als wir. Und da wären wir doch töricht, wenn wir meinten, weil wir das Haupt sind, wissen wir auch in allen Bereichen besser als unsere Frauen Bescheid. Nein, es ist gut, wenn wir bestimmte Bereiche auch in die Verantwortung unserer Frau übergeben. Sprüche 31 zeigt, dass dieser weise Mann das genauso getan hat. Aber es bleibt bestehen, euer Platz der Unterordnung. Also, was sollt ihr tun? Ihr sollt euch unterordnen. Das Motiv ist, als dem Herrn. Vielleicht fällt dir das manchmal schwer, gerade nach so ein paar Ehejahren, wo du deinen Mann, wo ihr uns in unseren Schwächen kennengelernt habt. Vielleicht auch in unseren Gewohnheiten, vielleicht in unserer Oberflächlichkeit, vielleicht auch in unserer Härte manchmal. Und dann fällt dir das schwer, dich deinem Mann unterzuordnen. Und dann sagt Paulus hier, als dem Herrn. Siehst du, wenn du nicht auf deinen Mann schaust, auf die Fehler, das Versagen, sondern wenn du auf den Herrn schaust und für ihn diese Unterordnung wahrnimmst, weil er das möchte, vielleicht fällt dir, ich bin sicher, dass es dir dann leichter fällt. Auch mal in einer schwierigen Situation, wo du gerade anders denkst. Siehst du, die Unterordnung, die beweist sich ja nicht in der Situation, wo du genauso denkst wie dein Mann. Da ist es leicht, sich unterzuordnen. Sondern sie erweist sich gerade dann, wenn du einen anderen Gedanken hast als dein Mann. Und dann sieh in deinem Mann das von dem Herrn gegebene Haupt. Und damit kannst du dem Herrn gehorsam sein, wenn du das tust und danach handelst, wie der Mann das gesagt hat. Wir finden als Begründung in Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das heißt, das ist die Schöpfungsordnung. Gott hat das in seiner Schöpfung so hineingelegt und gewollt. Wie auch Christus das Haupt der Versammlung ist, ich nenne das einmal den Hintergrund dieser Anordnung. Gott hat diese Hauptschaft und Unterordnung eben nicht nur in den Bereich der Schöpfung gelegt, Mann und Frau, sondern auch könnt ihr dadurch ein Bild der Versammlung sein in ihrer Beziehung zu Christus. Christus ist das Haupt der Versammlung. Und so wie die Versammlung sich natürlich von Herzen diesem Haupt unterordnet, so dürft ihr dieses herrliche Bild der Versammlung in der Ehe dürft ihr darstellen und euer Mann euch unterordnen. Er, Christus, ist des Leibes Heiland. Ich verstehe diesen Satz als ein Hinweis darauf, dass die Unterordnung zum Segen ist. Er ist der Heiland des Leibes. Seht ihr, das Ziel Gottes ist, euch zu segnen. Und diesen Segen werdet ihr bekommen, wenn ihr euch dieser Ordnung des Herrn unterordnet. Das Ausmaß findet ihr in Vers 24 am Ende. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ausnahmslos. Im Kolosserbrief gibt es tatsächlich eine Ausnahme. Oder da wird jedenfalls deutlich gemacht, dass es natürlich nur insoweit Gültigkeit hat, wie es nicht gegen den Herrn verstößt. Aber hier lassen wir das mal, wie Paulus das in Ephesern schreibt, stehen. In allem. Suche nicht diesen Ausweg, diesen Einzelfall, wo du meinst, also hier geht es zu weit. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, normalerweise, dass in der Ehe von Gläubigen irgendein Ausnahmefall vorkommt, was diesen Punkt betrifft. So möchte ich euch noch einmal zurufen, seid bereit, diesen Platz der Unterordnung einzunehmen. Er ist mit Segen verbunden und heißt überhaupt nicht, dass ihr nicht euren Platz in der Ehe habt, dass ihr nicht eine Stimme habt, dass ihr nicht einen eigenen Willen habt als Ehefrauen und diesen auch kundtun dürft euren Ehemännern und dass ihr nicht Aufgaben habt, die ihr auch als Frauen, auch in dem Platz der Unterordnung wahrnehmen könntet. Das wird den Frauen gesagt. Drei Verse. Die Männer, neun Verse. Natürlich kann man einwenden, es geht hier auch sehr um die Belehrung der Versammlung. Schon recht. Aber sie wird doch immer in Zusammenhang gestellt mit uns Männern. Irgendwie empfinde ich das als beschämend für uns. Drei Verse für die Frauen. Neun für uns. Nun gut, wenn man 1. Petrus 3 aufschlägt, ist es genau umgekehrt. Schon recht. Aber hier, wo es eigentlich um die höchste Wahrheit geht, werden uns neun Verse mitgeteilt. Neun lange Verse. Zweitens, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ja, warum hast du eigentlich deine Frau geheiratet? Haben wir nicht geheiratet, weil wir unsere Frauen liebten? Und da müssen wir dazu ermahnt werden? Das finde ich erneut beschämend für uns. Es ist auffallend, ich habe ja den einen Vers gelesen, wo es auch der Frau gesagt wird, Titus 2. Aber uns Männern wird das mehrfach gesagt. Offensichtlich unser Schwachpunkt. Wollen wir nochmal dran denken? Dienen, Willensentscheidung, den Bedürfnissen unserer Frau eine Antwort geben. Das ist Liebe. Ich möchte das gerne verbinden mit dem, was der Apostel Paulus am Ende des 1. Thessalonicher Briefes über den Menschen sagt. Ich will nicht bei 1. Thessalonicher 5 verweilen, ich will das nur lesen. Euer ganzer Geist, Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Mensch wird unterteilt in diese drei Bereiche, Geist, Seele und Körper. Und ich möchte die Liebe, die wir hier vor uns haben, ihr Männer, liebt eure Frauen, auf diese drei Bereiche einmal beziehen. Wir haben den Geist. Und im Deutschen haben wir im Unterschied zu dem Grundtext hier sogar die Möglichkeit, diesen Geistbereich in zwei Teile noch zu gliedern. Nämlich in den geistlichen und in den geistigen Bereich. Und der höchste ist ohne Zweifel der geistliche Bereich. Und ich meine, wenn es um die Bedürfnisse unserer Ehefrauen geht, und das ist jetzt, kann man auch verallgemeinern, um unsere geistlichen Bedürfnisse überhaupt, die sind eigentlich bis zu einem gewissen Grad für uns alle identisch. Wir alle haben nötig, das ist Bedürfnis, nötig, geistlich genährt zu werden, auch unsere Frauen. Wie werden wir geistlich genährt? Dadurch, dass wir Gottes Wort lesen. Dienen unserer Frau heißt, ihr geistliche Nahrung zu geben. Tun wir das eigentlich? Indem wir mit unserer Frau zusammen das Wort Gottes lesen? Kennen wir das? Zusammen das Wort Gottes zu lesen als Ehepaar, als Ehepartner? Wenn man eine Familie hat und dann in der Familie liest, gibt es natürlich gewisse Grenzen auch, was man noch alles schaffen kann. Aber lasst uns nicht vergessen, dass es geistliche Bedürfnisse gibt von unserer Frau, nämlich geistliche Nahrung zu bekommen. Und dafür sind wir verantwortlich, wir als Ehemänner. Wir sollen diese geistliche Nahrung beschaffen. 1. Korinther 14 sagt, dass wenn die Frauen Fragen haben, sollen sie zu uns Männern kommen. Dazu muss ich natürlich erstmal selber Gottes Wort kennen, gelesen haben. Es geht ja nicht darum, dass wir die letzte Feinheit des Wortes Gottes erklären können. Aber wir müssen irgendwie gegründet sein in Gottes Wort. Gestern haben wir gesehen, das Wort Gottes wohnt in den Jünglingen. Also dann soll das ja wohl in uns Ehemännern auch der Fall sein. Und dann müssen wir uns die Zeit nehmen, mit unserer Frau das Wort Gottes zu lesen. Ich habe überhaupt nichts, gar nichts dagegen, zusammen mit dem Wort Gottes eine Erklärung zu lesen. Tägliches Manna oder andere Dinge, Betrachtungen, die man dazu nehmen kann. Aber den geistlichen Bedürfnissen unserer Frau Rechnung zu tragen, oder wenn wir es allgemeiner sagen, der Familie, bedeutet doch wohl, auch zu versuchen, das zu erklären, so dass unsere Ehefrau und unsere Familie das verstehen kann. Und einen Text vorzulesen, da hat noch gar keiner was verstanden, wenn wir nicht darüber reden. Das heißt, wir müssen uns auch ein Stück weit Zeit nehmen, mit unserer Ehefrau, mit unserer Familie über Gottes Wort zu reden. Es zu erklären in einer Weise, dass sie, die Familie, das versteht. Kennen wir das gemeinsame Lesen des Wortes Gottes? Oder ist das antiquiert? So ein Anachronismus für den einen oder anderen. Das soll unser heutiges Leben prägen in der Ehe. Zweites Bedürfnis ist, zu Gott zu reden. Das sollt ihr als Frauen natürlich persönlich tun, unbedingt. Aber wir sehen, dass die Ehe doch wohl eine Einheit ist. Mann und Frau sind zu einer Einheit geworden. Das heißt, wir kommen gemeinsam im Gebet zu Gott. Kennen wir das noch? Kürzlich hatte ich mit einer Ehe zu tun. Da habe ich gefragt, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nie gemacht. Kennen wir das gemeinsame Gebet? Für eine Frau, eine Ehefrau, ist doch nicht nur wichtig, ein persönliches Gebetsleben zu haben, sondern wir haben gemeinsame Bitten. Das kann ich doch nicht am Tisch, ich meine in Verbindung mit dem Essen machen, sondern da muss ich mir doch mal Zeit nehmen, morgens oder abends oder morgens und abends. Ich will auch nicht übertreiben mit der Verantwortung. Aber wir müssen uns doch Zeit füreinander nehmen, um das für die Kinder zu beten. Das können wir doch nicht mit den Kindern zusammen machen. Oder brauchen wir nicht mehr für unsere Kinder zu beten, dass sie sich bekehren, dass sie ein Glaubensleben führen, dass sie dem Herrn Jesus nachfolgen, im persönlichen, im gemeinsamen Glaubensleben. Das muss doch Gebet von uns sein. Und auch was die natürlichen Bereiche betrifft, natürlich, dass unsere Kinder lebenstüchtig sind irgendwie, im Leben zurechtkommen. Wir reden über Ehe, dass sie einen Ehepartner finden. Das muss doch unser gemeinsames Gebet irgendwie ausmachen. Oder brauchen wir das nicht? Kennen wir das regelmäßige Gebet? Wenn wir damit anfangen, das schleifen zu lassen, dann sei sicher, da kommen Konflikte zwischen dich und deinen Ehepartner. Und die wachsen an. Das gemeinsame Gebet führt zusammen. Gerade wenn man zu Gott betet. Und dann möchte ich noch einen dritten Bereich nennen. Den Austausch über geistliche Erfahrungen. Wir sind mit Recht Gegner davon, von charismatischen Entwicklungen und Elementen. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass das dazu geführt hat, dass wir meinen, über geistliche Erfahrungen, die gibt es vielleicht gar nicht mehr so richtig, Erfahrungen im Leben mit dem Herrn. Und da brauchen wir schon gar nicht darüber zu reden. Ja, wenn wir natürlich keine geistlichen Erfahrungen mit dem Herrn machen, dann können wir auch nicht darüber reden. Aber es ist doch in der Ehe wichtig, wie haben wir den Herrn erlebt an dem heutigen Tag? Und darüber zu reden, eine Frau möchte darüber reden. Ja, wir meinen, wir können alles mit uns selbst ausmachen als Männer. Aber eine Frau möchte auch reden über das, was sie erlebt hat, auch mit dem Herrn hoffentlich. Und wir? Haben wir so einen Austausch in geistlicher Hinsicht? Der Austausch kann sich doch nicht beschränken darauf, über Auslegung des Wortes Gottes und über die Frage, was ansteht für die Kinder in den nächsten Tagen. Sondern es soll ein geistlicher Austausch sein. Kennen wir das in der Ehe? Weißt du eigentlich, wie es geistlich um deine Ehefrau steht? Und umgekehrt gilt das natürlich für euch auch. Ihr liebt eure Männer. Und es muss euch ja ein Anliegen sein, den geistlichen Zustand oder die geistlichen Erfahrungen eures Ehemannes zu kennen und darüber Gemeinschaft zu haben. Ich lasse das einmal für den geistlichen Bereich dabei bewenden. Aber lasst uns diese Zeit kennen, miteinander vor Gott. Dann gibt es den geistigen Bereich. Wenn du an einem Arbeitsplatz bist, außerhalb des Hauses, vielleicht hat Gott euch Kinder geschenkt und deine Frau hat den ganzen Tag nur mit den Kleinen geredet, nur dieses Geplärre, nur mit Kleinkindern. Da freut sie sich auf den Abend, einfach mal ein normales Gespräch zu führen. Und du kommst nach Hause, anstrengenden Arbeitstag, zweifelt keiner dran und hast keine Lust mehr dazu. Liebe ist, nicht die eigenen Bedürfnisse zu sehen, sondern die Bedürfnisse deines Ehepartners. Meinst du nicht, dein Ehepartner hat auch einen anstrengenden Arbeitstag gehabt? Zu Hause? Mit den Kindern oder auch ohne Kinder, was auch immer der Weg des Herrn mit dem Einzelnen von uns ist? Geistige Bedürfnisse, einfach mal zu reden. Wir verziehen uns dann, weiß ich nicht, entweder Kopfhörer auf oder von Computer vielleicht oder hinter die Bücher oder ich weiß nicht was. Aber keine Zeit für unsere Frauen. Warum haben wir eigentlich geheiratet? Nur um nebeneinander herzuleben? Nur um Bedürfnisse im körperlichen Bereich irgendwie abzudecken? Oder ist nicht Liebe, dass wir unseren Ehepartner, unsere Ehefrau in allem, was sie betrifft, auch das, was sie geistig, vielleicht was sie gelesen hat am Tag, möchte sie auch einen Austausch führen und darüber zu reden? Nun hat das immer eine Kehrseite. Wir als Frauen müssen natürlich bedenken, dass wir als Männer auch anders sind nach so einem Arbeitstag. Und auch da müsst ihr versuchen, Verständnis aufzubringen und die Bedürfnisse des Mannes zu sehen. Also das hat immer diese beiden Seiten. Ich möchte das nicht weiter vertiefen. Dann gibt es den seelischen Bereich. Der ist gerade für unsere Frauen der wichtigste. Wir kommen von der Arbeit, sie waren den ganzen Tag allein zu Hause oder mit den Kindern und jetzt wollen sie einfach mal die Gegenwart ihres Mannes haben. Einfach mal, da muss man gar nicht viel reden vielleicht, aber einfach, dass der Mann Zeit hat für die Frau. Nicht Zeit für seine Hobbys jetzt, hat die Frau ja auch nicht, sondern Zeit für die Frau. Haben wir das eigentlich? Oder am Wochenende mal Zeit für unsere Frau? Vielleicht möchte sie einfach mal einen Spaziergang machen, um sicherzugehen, dass du auch bei ihr bleibst als Mann und nicht wieder deinen eigenen Sachen nachgehst. Einfach mal einen Spaziergang machen. Haben wir dafür Zeit? Oder, ach, das ist so anstrengend. Oder. Das ist der seelische Bereich der Frau. Wann hast du deiner Frau das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Bitte, ich weiß ja nicht, was deine Frau für seelische Bedürfnisse hat. Das musst du mit deiner Frau klären. Hast du mal mit ihr darüber gesprochen, was sie für Bedürfnisse hat? Oder wissen wir das eigentlich gar nicht? Aber eine Frau, oftmals ist das so, man kann ja nicht pauschalisieren, aber oftmals ist das so, dass eine Frau mehr hören muss, dass der Mann sie liebt, als umgekehrt. Und dann dürfen wir das auch von Herzen unseren Frauen sagen, so wie wir das unseren Kindern ja auch immer wieder sagen dürfen, dass wir sie lieb haben. Früher war das ja so üblich in der Verlobungszeit, dass man sich Briefe geschrieben hat. Heute kennt man das ja nicht mehr. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deiner Frau geschrieben? Vielleicht ist das ja auch ein Wunsch deiner Frau. Einfach mal, ich sage, schriftlich ausgedrückt zu bekommen, was du für sie empfindest. Manches kann man sich ja auch schwerer so sagen, aber aufschreiben kann man das. Hast du dir dafür mal Zeit genommen? Bitte, wenn deine Frau ein solches Bedürfnis hat. Und so könnte man fortfahren in dem seelischen Bereich. Liebe heißt, nicht an dich zu denken, nicht ich an mich, sondern an meinen Ehepartner. Und dann gibt es den körperlichen Bereich. Was suchst du da? Wenn du intim mit deiner Frau zusammen bist, suchst du dich zu beglücken oder suchst du das Glück deiner Frau? Liebe heißt, nicht an sich zu denken, gilt natürlich auch für euch Frauen, sondern an den Ehepartner. Und ich wünsche uns allen, die wir verheiratet sind, dass wir in dieser Hinsicht Liebende sind. Solche, die ihre eigenen Interessen aufgeben, in der Hingabe für den Ehepartner. Sei sicher, das macht dich glücklich. Glücklich macht, den anderen zu sehen, wie er sich freut, wie er Freude hat, wie er Glück empfindet. Und er wird ohne Zweifel dafür eine Antwort geben. Vers 25 zeigt uns nicht nur, was wir tun sollen, unsere Frauen zu lieben, sondern zeigt uns auch den Maßstab davon, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Weißt du, du kannst gar nicht genug lieben. Diesen Maßstab wirst du nie erreichen. Das Ausmaß der Liebe ist unendlich. Du siehst die Tätigkeit der Liebe in Vers 26, bei dem Herrn Jesus der Versammlung gegenüber ist, das Heiligen, Reinigen. Für uns bedeutet das, dass die Liebe sich konkret erweisen muss. Du kannst nicht sagen, ich liebe meine Frau, aber die bekommt das irgendwie gar nicht mit. Die merkt gar nicht durch Taten, dass du sie unterstützt. Sie muss abends auch immer noch alleine die Kinder ins Bett bringen und in der Nacht aufstehen und alle selber machen. Und du bist nur der, der empfängt. Das ist nicht Liebe. Liebe ist tätig und Liebe erweist sich ganz konkret. Dann sehen wir in Vers 27 das Ziel der Liebe. Der Jesus wird die Versammlung sich verherrlicht darstellen. Das Ziel der Liebe ist, die Frau zu ehren. Dieser Frau, unserer Ehefrau, den Ehrenplatz zu geben in unserem Leben und auch vor anderen. Sehr leicht nach einer Anzahl von Jahren kommt es dazu, dass man ironisch redet über die Ehe und auch über den Ehepartner. Das ist nicht Ehren. Ehren heißt, sich immer vor die Frau zu stellen. Tun wir das eigentlich auch im Beruf, wo alle davon reden, die Frauen müssen arbeiten, dann sind sie etwas wert. Stellen wir uns dann vor unsere Ehefrauen und wenn das Gespräch darauf kommt und sagen, wir freuen uns darüber, dass sie sich Zeit nimmt für unsere Kinder, für uns. Ehren wir unsere Frauen vor anderen und überhaupt? Vers 28 zeigt uns die Notwendigkeit oder die Schuldigkeit der Liebe. Das ist nicht eine Frage, das hatten wir schon in 1. Korinther gesehen. Das ist nicht ein 1. Korinther 7, das ist nicht nur eine Frage der Freiwilligkeit. Nein, wir haben diese dauerhafte Schuldigkeit. Wir sehen den Inhalt der Liebe, der Jesus in Vers 29 nährt und pflegt die Versammlung. Wir nähren innerlich und pflegen äußerlich, das ist auch Atmosphäre, unsere Ehefrauen. Wenn wir solche, die diese beiden Zielrichtungen, diese beiden Inhalte verwirklichen, zu nähren und zu pflegen. Das Motiv ist auch für uns der Herr Jesus, wie auch der Christus, die Versammlung. Ich lasse das dabei einmal bewenden, auch was diesen Abschnitt betrifft. Ich glaube, wir haben alle mehr als genug zu tun. Und das wird uns doch Freude bereiten. Darum haben wir doch unsere Ehefrauen geheiratet. Weil wir sie lieben und weil wir ihnen Gutes erweisen wollen, weil wir das Beste, nur das Beste für unsere Frauen tun und haben wollen. Lass mich jetzt zum Schluss diese Gedanken mitnehmen für die Fragestellung. Ein junger Mensch steht vor der Frage, wen soll ich heiraten? Und dann kommen diese Kriterien ins Bewusstsein. Erstens, was die Frau betrifft. Du möchtest eine Frau heiraten, die der biblischen Stellung entspricht, die bereit ist, sich unterzuordnen. Deshalb ist es für euch als junge Frau noch wichtig, dass ihr diese Stellung der Unterordnung in eurem Elternhaus bewusst verwirklicht. Früher hat man gesagt, vielleicht sagt man das heute auch noch, wenn du wissen möchtest, wie eine Frau ist, dann guck dir an, wie sie mit ihren Eltern umgeht. Ob sie die Autorität der Eltern akzeptiert. Dann sieht man, ob eine Frau bereit ist, die Stellung der Unterordnung anzunehmen. Ich sage das mal als ein Beispiel. Was den Mann betrifft, man kann auch schon als junger Mensch so ein Pascha sein und herrisch sein. Das ist nicht Liebe, das ist nicht Bereitschaft zu dienen. Aber dann gibt es diese Punkte, Geist, Seele und Leib. Und Gott spricht in 1. Thessalonicher 5 zuerst von dem Geist und nicht von dem Leib. Diese Welt verbindet, unsere Gesellschaft verbindet mit Liebe fast nur noch Erotik, körperliche Seiten. Und Gottes Wort tut das nicht an erster Stelle. Gottes Wort sagt nicht, das ist irgendwie nebensächlich. Aber er gibt dem körperlichen Bereich einen Platz, einen wertvollen Platz. Und dieser körperliche Bereich, das intime Zusammensein von Mann und Frau, kann etwas außerordentlich Schönes sein an seinem Platz. Aber du weißt genau, und das ist irgendwie so seltsam, das wissen wir verstandesmäßig alle, dass äußere Schönheit, äußere Äußerlichkeit vergeht. Ja, man wird älter und da verändert sich das. Das ist einfach so. Und trotzdem sind wir manchmal so blind und meinen, das soll das allererste Entscheidungskriterium sein. Aber das, was seelisch ist und noch mehr das, was geistlich ist, das ist das, was im Allgemeinen bleibt. Das heißt, die erste Entscheidungskomponente ist geistliche Art. Ist derjenige, den du heiraten möchtest, gläubig? Sonst kannst du überhaupt keine geistliche Beziehung zu ihm haben. Ist das ein Gläubiger, der dem Herrn Jesus nachfolgen will? Das setzt natürlich voraus, dass du das selber auch willst. Wenn du dem Herrn Jesus nicht treu nachfolgst, wie willst du erwarten, dass dein Ehepartner dem Herrn Jesus treu nachfolgen soll? Und wie ist das mit dem gemeinsamen Weg? Wie soll echte Gemeinschaft möglich sein, wenn der eine an den einen Ort und der andere an den anderen Ort geht, geistlich gesprochen? Da muss doch Einmütigkeit da sein. Und Einmütigkeit, ich hoffe, du hast Überzeugungen, auch über den gemeinsamen Weg, dass du nicht bereit bist, den aufzugeben. Dieser geistliche Bereich, ist der bei dir an der ersten Stelle? Oder ist das Körperliche bei dir an der ersten Stelle? Dann darf und soll natürlich auch im geistigen Bereich eine Übereinstimmung sein. Wenn du mit deinem Ehepartner keine drei Sätze wechseln kannst, ja, könntest, dann wäre sehr zu überlegen, ob das der richtige Partner für dich ist. Auch das muss stimmen. Wisst ihr, man darf ja nicht unnüchtern werden, dass man meint, das muss jetzt alles geistlich sein. Und es gibt tatsächlich zwei Extreme, die ich in letzter Zeit immer wieder kennengelernt habe. Das eine Extrem ist, von dem habe ich gesprochen, da geht es nur danach, sieht die Person super attraktiv aus der Sicht dessen, der sich die Person anschaut. Und da sagt Gottes Wort, die erste Frage ist Geist. Aber es gibt auch eine andere Seite, die ich in letzter Zeit immer wieder öfter gehört habe. Da wird alles nur noch geistlich gesehen. Und da wird übersehen, dass die Eheentscheidung, die Entscheidung für einen Ehepartner, eine natürliche Entscheidung ist und bleibt. Dass sie zu der Erde gehört. Und dass es natürlich auch darum geht, dass du dich unterhalten kannst, dass du dich wohlfühlst und natürlich auch, dass du verliebt bist, dass du den Partner, den du dir für eine Ehe vorstellst, dass du ihn für dich attraktiv findest. Das ist doch natürlich. Es ist doch unnatürlich, dass ich jemanden heirate, von dem ich eigentlich Abstand nehmen möchte. Nein, du darfst und du sollst verliebt sein. Und sei in diesen Fragen bitte auch natürlich. Also an erster Stelle steht die geistliche Frage. Aber das klammert doch das andere nicht aus, sondern beinhaltet das und schließt das mit ein. Also du darfst und sollst dich wohlfühlen. Und du darfst deinen Ehepartner auch schön finden. Aber entscheidend ist am Ende doch, ist das ein Gläubiger und geht er sein Leben mit dem Herrn Jesus. Und wenn wir das tun, dann übrigens kann auch jede Ehe, die in Schwierigkeiten ist, weil vielleicht einer dieser genannten Punkte irgendwie zu einem Problem geworden ist, dann kann jede Ehe wieder zu einer guten Ehe werden. Wenn wir bereit sind zu lieben, nicht unsere Interessen zu suchen, sondern den Ehepartner glücklich zu machen. Wenn wir nicht meinen, wir sind immer im Recht, sondern wenn wir einen Schritt auf den Ehepartner zugehen. So ist Eheglück wirklich nicht nur ein Traum. Und ich hoffe sehr, dass es viele gibt, die das auch praktisch bestätigen können, obwohl wir alle mangelhaft sind, aber die doch sagen können, der Herr hat uns gesegnet in der Ehe bis heute und er wird es auch weiter tun.